Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Klimawandel, Müll, Nachhaltigkeit. Themen, die oft kompliziert, moralisch oder vielleicht auch etwas überfordernd wirken. Mein heutiger Gast zeigt, dass es auch anders geht. Verständlich, humorvoll und nah am Alltag. Jonas Döbel ist Umweltingenieur, Klimaschutzmanager und der Kopf hinter dem erfolgreichen Social-Media-Projekt Umweltfragen. Mit einfachen Quizfragen, überraschenden Fakten und viel Persönlichkeit erreicht er jeden Monat hunderttausende Menschen und schafft etwas, das im Netz selten geworden ist. Er bringt Menschen dazu, sich freiwillig mit Umweltthemen auseinanderzusetzen, ohne erhobenen Zeigefinger. Wir sprechen heute über Nachhaltigkeit zwischen Alltag und Social Media, über die Herausforderung, Menschen zu erreichen, ohne sie zu belehren, und über die Frage, warum kleine Veränderungen manchmal größer sind, als wir denken. Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, Jonas Döbel.
Ja, vielen Dank, lieber André. Danke für die Einladung und dass ich hier sein kann.
Du bist sehr gerne bei mir zu Gast, lieber Jonas. Das darf ich wirklich auch am Anfang erwähnen. Du warst mir sehr wichtig. Ich verfolge deine Tätigkeit, deine Aktivitäten schon seit vielen Monaten und finde das ganz großartig, was du machst. Deswegen denke ich, werden wir uns sehr, sehr gut austauschen können über dieses wichtige Thema. Du beschäftigst dich ja täglich mit Klima, mit Müll, mit Nachhaltigkeit. Ich hatte das schon kurz erwähnt. Wie schwer ist es eigentlich für dich, noch entspannt durch einen Supermarkt zu laufen?
Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Zum Glück fällt es mir gar nicht schwer. Also für mich hat sich nach und nach der Fokus verändert. Es ist jetzt nicht so, dass ich die Nachrichten durchlese und dann panisch nur von der einen Ecke in die andere renne und Sorge habe, dass alles, was dort ist, höchst problematisch ist, sondern ich glaube, mit dem Bewusstsein hat sich nach und nach das Interesse hin zu Produkten entwickelt, die zum Beispiel weniger Plastik enthalten oder die langlebiger sind. Und das ist halt natürlich nicht sofort passiert, sondern ein schleichender Prozess. Und ich glaube, den meisten Menschen geht es so, wenn sie in den Supermarkt gehen, dass sie häufig ähnliche Punkte im Laden ansteuern. Also das ist einfach eine Routine, das macht jeder. Der eine bleibt länger in der Gemüseabteilung, der nächste dann vielleicht eher bei den Drogerieprodukten. Und ich habe früher als Kind zum Beispiel liebend gern Süßigkeiten gegessen und bin dann halt in diese entsprechende Abteilung im Supermarkt gegangen. Und heute weiß ich Salat durchaus mehr zu schätzen und gehe dann natürlich eher in die Gemüseabteilung.
Ja, also die Süßigkeiten hast du schon angesprochen, da stehe ich auch jeden Tag, wenn ich mal im Discounter irgendwie wieder meinen Einkaufswagen fülle. Da hat sich also auch zur Kindheit bei mir nicht viel verändert.
Okay.
Der Unterschied ist nur, dass der Stoffwechsel nicht mehr so gut ist. Man darf nicht mehr so viel essen, ja, aber in das Alter kommst du erst noch, wenn du das dann irgendwann mal merkst. Nein, Scherz beiseite. Du hast diesen schleichenden Prozess erwähnt. Wann ging es denn bei dir los, dass du da auch so ein Bewusstsein entwickelt hast?
Ja, das hat sich zunehmend entwickelt. Ich muss sagen, ich komme aus einem Elternhaus, wo ja meine Eltern schon recht umweltbewusst unterwegs waren. Das heißt, ich bin auch ein Stück weit aufgewachsen in der Natur, in einem wunderschönen Garten und ja immer wieder mit Berührungspunkten zu diesen Umweltthemen. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit gesteigert. Ich habe dann während des Abis gemerkt, dass ich gerne dann auch danach im Studium irgendwas mit Umwelt machen möchte, weil dieses Thema mich einfach so packt. Und da ich ganz gut Mathe konnte, dachte ich, ja, wieso nicht Umweltingenieurwesen in Kassel studieren, weil Mathe und Umwelt, und dann bin ich so immer tiefer in die Materie reingegangen.
Ja. Ja, gut, darüber werden wir gleich noch sprechen, aber du schaust automatisch, im Prinzip schaust du automatisch anders auf Verpackungen und auf den Konsum als der durchschnittliche Bürger oder der Besucher eines Supermarktes, aber man darf sich ja da auch nicht verrückt machen. Wie bewahrst du dir denn diese Leichtigkeit?
Ja, das stimmt. Also ich schaue ganz gerne auch mal auf die Rückseite der Verpackung und gucke, aus welchem Plastikteil oder verschiedenen Kunststoffarten die Verpackung besteht. Aber das ist jetzt nichts Dogmatisches oder nichts, was ich immer mache. Aber ja, ich habe einen gewissen Blick dafür. Und die Leichtigkeit einfach daraus, dass es mir Spaß macht, darauf zu achten. Und das ist mir zum Glück dadurch, dass ich mich sehr, sehr viel mit dem Thema beschäftige, ich auch weiß, was so alles dahinter steckt, und ich das dann auch entsprechend mit Überzeugung mache. Da fällt mir vieles gar nicht so schwer.
Ja, mit Überzeugung machst du das definitiv. Und ich habe heute wirklich einen Experten vor mir sitzen, der uns mal so ein bisschen in das Thema reinholen kann. Denn bei der Vorbereitung dieser Folge hatte ich natürlich auch gelesen, Deutschland produziert jedes Jahr, das ist vielen bekannt, enorme Mengen Abfall. Da gibt es Zahlen von 2023, wahrscheinlich inzwischen auch aktuellere, da fielen pro Einwohner durchschnittlich rund 613 Kilogramm sogenannten Siedlungsabfalls an. Kannst du mir mal bitte kurz erklären, falls du das weißt, da bin ich mir sicher, was ist denn ein Siedlungsabfall?
Ja, sehr, sehr gerne. Also der Siedlungsabfall ist im Prinzip all das, was an Abfall von Privatpersonen in Deutschland anfällt. Das geht hin von dem klassischen Restmüll über Papiermüll hin zu Leichtverpackungen bis hin auch zu nicht organischen Bestandteilen, also Steinen und Bauschutt und so weiter, weswegen die Zahl auch so hoch ist. Ja.
Das ist dann auch interessant dahingehend, da der Großteil unseres Mülls eben gar nicht im Haushalt entsteht, sondern durch Bau- und Abbrucharbeiten. Das meintest du damit wahrscheinlich?
Genau das meinte ich damit, richtig. Also es entsteht eine ganze Menge Müll in den Haushalten, das darf man nicht kleinreden, aber man kann sich natürlich vorstellen, dass bei so einer Baustelle oder im Bauprozess auch ganz, ganz viel anfällt und dass dort dann natürlich auch dieser Abfall, der dort entsorgt werden muss, entsprechend damit umgegangen werden muss. Und ein Stein wiegt einfach deutlich mehr als eine Kunststoffverpackung.
Ja, das kann man so stehen lassen, das ist wohl wahr. Und Deutschland liegt da auch deutlich über dem EU-Durchschnitt. Ja. Was ist denn für dich, lieber Jonas, ich fange nochmal anders an, weil ich diese Frage auch wirklich elementar wichtig finde. Was ich sehr spannend fand, als ich dir begonnen habe zu folgen auf den Social-Media-Kanälen, du hast tausende Zigarettenstummel aufgesammelt, um auf Umweltverschmutzung aufmerksam zu machen. Wie bist du auf diese Idee gekommen?
Ja, das war eigentlich eine kleine Motivation, meinem damals noch recht kleinen Account zu folgen. Die Idee war, dass ich pro neuen Follower 25 Zigarettenstummel aufsammle. Und das habe ich in einem Zeitraum begrenzt. Ich habe gesagt, bis Weihnachten möchte ich diese Aktion offen halten. Und das wurde extrem gut angenommen. Und dann kam eine Zahl raus, das waren 17.000 Zigarettenstummel. Da kann man sich vorstellen, Wahnsinn, wie da mein Account geboomt hat natürlich. Und Dann war ich im Januar entsprechend beschäftigt, die Zigarettenstummel zu sammeln. Und dabei ist mir ja dieses Thema Abfall nochmal viel mehr im Kopf hängen geblieben und es ist nahezu absurd, wie viel Zigarettenstummel wirklich bei uns tagtäglich überall achtlos weggeschmissen werden.
Was macht denn so eine Zigarettenstummel so gefährlich, in Anführungszeichen?
Ja, ich denke, man kann sich vorstellen, dass der Filter, der die Schadstoffe, die eben nicht in den Körper gelangen sollen, der diese eben aufbewahrt und in sich trägt, wenn der in die Umwelt geschmissen wird und dann durch Regen ausgewaschen wird und dann landen entsprechend diese Schadstoffe im Boden oder dann später im Gewässer, im Bach und machen dort etwas. So ein Filter hat bis zu 7000 schädliche Stoffe in sich, das kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Nein. Und der kann bis zu, also 40 bis 60 Liter Wasser kann so ein einzelner Zigarettenstummel verunreinigen. Und ja, das ist einfach massiv, wenn man sich überlegt, dass es eigentlich nur so ein kleiner Impel ist.
Ja, weil diese Filter eben diese Schadstoffe und natürlich auch Mikroplastik enthalten.
Absolut, genau. Das Thema Plastik ist da noch gar nicht behandelt, aber ja klar, der bleibt natürlich dann auch zurück in der Umwelt und wird dann Jahrzehnte dort, braucht es, bis der sich zersetzt.
Ja. Ja, ich hatte gelesen, dass Zigarettenkippen weltweit zu den häufigsten Müllarten überhaupt gehören und dass bei Aufräumaktionen das oft 30-40% des gesamten Mülls ausmacht.
Das kann ich nur bestätigen, ja. Ich veranstalte regelmäßig, ich habe dazu tatsächlich auch einen Verein mitgegründet, der heißt Wir machen das jetzt einfach in Kassel und wir veranstalten regelmäßig Müllsammelaktionen in Kassel und da ist eindeutig sichtbar, dass die Zigarettenstummel mit Abstand die häufigst weggeschmissene Müll ist, ja.
Wir machen das jetzt einfach, ist ein sehr schöner Claim oder Slogan, kann ich dir nur bestätigen. Ich hatte bei mir im Podcast schon einige Politiker auch zu Gast, zum Beispiel Tim Klüssendorf von der SPD oder auch Felix Banatschak von den Grünen. Und ich stelle, wenn ich Politiker bei mir habe, immer wieder die Frage, mach doch einfach mal. Also das ist ja das, was wir Bürger ja auch wahrnehmen. Da wird viel gesprochen und sicherlich auch in guter Absicht, aber es kommt irgendwie kein Tempo auf die Spur, hat man das Gefühl. Und dann gibt es aber Menschen wie dich, die dann auch einfach mal machen. Das finde ich immer sehr, sehr spannend und auch beeindruckend. Und ich lebe ja in Berlin und da liegen statistisch gesehen durchschnittlich rund 2,7 Millionen Zigarettenkippen pro Quadratkilometer Freifläche. Heimatland. Ja. In welcher Wahnsinn. Welt leben wir eigentlich?
Wahnsinn, oder? Ja, also den Fakt, witzigerweise, habe ich auch schon mal bei Umweltfragen gepostet, also bei meinem Instagram-Account.
Das siehst du mal, wie ich dir folge.
Ja, sehr gut, optimal. Ja, und genau das 2,7 Millionen Kippen auf einen Quadratkilometer, das ist, ich finde, das ist gar nicht zu begreifen. Wenn man jetzt überlegt, dass jede Kippe 40 bis 60 Liter Wasser verunreinigt, dann weiß man, wie belastet die Böden eigentlich sind mit den Sachen, die eigentlich ja in diesem Filter zurückgehalten werden sollten. Da sind Schwermetalle drin, wie Blei, Arsen und natürlich ganz viele andere Nervengifte und so weiter.
Ja, und wir sprechen ja nicht nur über die Belastung, sondern vor allem auch über die Reinigung weggeworfener Zigarettenstummel. Das kostet den Kommunen in Deutschland laut Studien jährlich rund 225 Millionen Euro. Mit diesem Geld könnte man noch ganz andere schöne Sachen machen.
100%. Also es ist natürlich eine Frage der Umsetzung, wie man das schafft, dass man das eben stärker belangt, weil man es natürlich auch am Ende strafverfolgen muss. Mhm. Wenn jetzt jeder Zigarettenstummel wegwirft, man kann das nicht alles ahnden, da wäre das Ordnungsamt tagtäglich nur damit beschäftigt und würde trotzdem nicht hinterherkommen. Aber ich fände es manchmal doch schön, dass in ausgewählten Bereichen, Spanien macht das zum Beispiel, an den Stränden in Spanien darf man nicht mehr rauchen, also an den Küsten, dass man dort eben belangt wird, dann zumindest in diesen ausgewählten Bereichen. Ich war vor 2 Jahren im Urlaub am Wattenmeer, wunderschön, riesen Naturschutzgebiet, und dort auch im Strand waren ohne Ende Zigarettenstummel in einem Naturschutzgebiet, also wirklich in einem eigentlich Arten-Hotspot, und da, zumindest an solchen Punkten, fände ich es schön, wenn da wirklich mehr nachverfolgt werden würde. Es ist ja an sich strafbar.
Ja, das bedeutet nur für viele nichts. Ich kann das ein bisschen einordnen auch, da ich relativ oft in Spanien bin, und wenn ich durch Madrid, durch Barcelona oder durch andere Städte laufe, habe ich schon das Gefühl, die Städte sind sauberer. Die Menschen gehen da auch anders mit ihrer Umwelt, mit ihrer Natur, beziehungsweise mit der Stadt, in der sie leben, um. Und was ich bei dir auch sehr gut finde, du erklärst ja Umweltwissen auf Instagram, auf den sozialen Kanälen, ohne erhobenen Zeigefinger. Ich denke, das ist total wichtig, ne? Also,
ja.
Und da schließt sich auch die Frage an, warum funktioniert genau das heute vielleicht besser als Moralpredigten, lieber Jonas?
Das ist eine, finde ich, sehr wichtige Frage. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt bei Social Media echt genügend Beiträge, die ständig Empfehlungen geben. Ich weiß nicht, man muss einmal über seinen Feed scrollen und denkt, oh, ich muss jetzt ganz dringend mit Sport anfangen, am besten laufen gehen und sofort einen Marathon laufen, weil Ultraläufe gerade total beliebt sind, und warum sitze ich eigentlich immer noch hier so rum? Dann kommt das nächste Thema und ich muss dies und das machen. Also eigentlich wird man ständig ein bisschen unter Druck gesetzt.
Ja.
Und aus der Menge der Ratschläge werden die Menschen dann einfach müde und fühlen sich ertappt, und am Ende passiert gar keine Veränderung oder sogar das Gegenteil. Die Menschen wenden sich ab, fühlen sich überfordert, gegängelt, wie auch immer. Gerade beim Thema Umwelt und Klimaschutz, das sind ja sehr sensible Themen, da fühlt man sich dann schnell überfordert und ertappt. Und meine Strategie ist es eigentlich, ein Angebot zu schaffen, ohne anstrengende Aufgaben zu vermitteln. Also ich versuche, ein Nachrichtenangebot zu kreieren mit positiven Fakten und schaffe damit einen Raum, der zeigt, da passiert ja sogar was Gutes im Umweltkontext, cool. Und das schafft vielleicht Begeisterung, wodurch passiv ganz von allein der Fokus auf der Fokus der Menschen, die das lesen, ein Stück mehr in die Richtung gelenkt wird.
Ja, und Humor- und Quizformate schaffen dann vielleicht auch niedrigere Hürden, denn Menschen lernen eher, wenn sie sich nicht angegriffen fühlen.
Richtig, genau. Das ist ein ganz elementarer Bestandteil bei mir. Ich versuche immer erstmal das Thema in einem kleinen Quizformat in meiner Story zu beleuchten. Das heißt, ich meine Followerinnen und Follower, die bekommen dann erstmal so ein kleines Häppchen von dem Thema, worum es dann geht. Zum Beispiel um das Thema Regenwald. Dann gibt es eine Quizfrage dazu. Und dann ist man schon mal aktiviert. Das Thema bleibt vielleicht ganz im Kurzzeitgedächtnis. Und wenn man das nächste Mal in seinem Feed geht und dann mein Beitrag vorgeschlagen wird, denkt man, ach, da habe ich ja neulich eine Quizfrage zu beantwortet. Schauen wir mal, ob ich die auch richtig beantwortet habe. Und das ist ja sogar verrückt, dass das passiert. Sowas Gutes. Und cool, da möchte ich mich anschließen. Das wäre so mein Traum-Szenario.
Ja. Und die Fragen bei Umweltfragen werden dir auch nicht ausgehen. Da hast du viel zu tun. Lieber Jonas,
definitiv,
du kommst,
ja.
Ich glaube, langweilig wird dir definitiv nicht. Du kommst ja aus Kassel. Du hast Umweltingenieurwesen studiert. Gab es da einen Moment, in dem dir klar wurde, Umwelt wird mein Lebensthema? Das ist ja nicht bei jedem an der ersten Stelle.
Richtig, ja. Also ich hatte ja schon angesprochen, dass ich auch durchaus von meinem Elternhaus geprägt wurde mit dem Umweltthema. Also meine Eltern sind da durchaus auch sehr bewusst und wir sind da, wie gesagt, mit groß geworden, im Garten und in der Natur unterwegs zu sein. Meine Mutter ist auch Umweltpädagogin, das heißt, wenn sie es nicht wüsste, wer wüsste dann, wie man ein Kind in die Richtung lenkt? Also das hat sie wirklich schon sehr gut gemacht. Und ja, habe dann eigentlich angefangen nach dem Bachelor Umweltingenieurwesen, wo ich ganz viel Input bekommen habe, mir gedacht, ich muss dieses Wissen weitergeben. Es bringt mir nichts, dieses Wissen zu lernen und in meiner Nische zu behalten. Ich muss damit raus und den Leuten das erzählen. Und dadurch ging es eigentlich los und das wurde so gut angenommen bei Instagram, dass ich von da an gesagt habe, das mache ich, das ist definitiv mein Weg.
Und du hast Umweltingenieurwesen mit Schwerpunkt Ressourcenmanagement und Abfalltechnik studiert. Viele verbinden ja Klimaschutz auch mit Verzicht. Was hat dich daran trotzdem fasziniert?
Also ich verstehe, dass das Thema mit Verzicht assoziiert wird. So wird es ja oft auch in den Medien eigentlich bespielt. Also man sollte am besten nicht in den Urlaub fliegen und möglichst wenig konsumieren und wenn dann überhaupt, dann Secondhand. Also das sind ja so die klassischen Sachen. Aber ich glaube, das Thema ist durchaus komplexer. Und das darf nicht nur am Individuum gemessen werden und auch ja nicht nur auf das Individuum abgewälzt werden und wie das Individuum das interpretiert, sondern man muss es ein bisschen größer denken. Also wir müssen jetzt nicht in die Tiefe dabei gehen, aber ich glaube auch die Wirtschaft und gerade auch der Gesetzgeber hat da eine große Verantwortung und auch ist ein großer Multiplikator als vielleicht ein Individuum, was ein T-Shirt neu gekauft gegenüber einem Secondhand-T-Shirt dann am Ende bevorzugt. Ja, ich glaube, man sollte sich als Individuum definitiv reflektieren. Das gilt in allen Lebensbereichen, dass man sein Verhalten reflektiert. Und wenn ich merke, dass man ganz schön oft fliegt, dann ist vielleicht, und das zulasten der Umwelt geht, dann ist es vielleicht nicht schlecht, den nächsten Urlaub, also wenn man zu dem Punkt kommt, den nächsten Urlaub vielleicht eher am Chiemsee oder am Elbsandsteingebirge zu machen. Beides wunderschön und vielleicht nicht in Brasilien.
Ja, es muss ja auch nicht immer Ballermann sein. Das geht vielleicht noch, aber du hast schon recht.
Ja,
Ballermann ist
ja.
vielleicht noch mal eine andere Entfernung und CO2-Bilanz als das andere Ende der Welt. Das ist aber auch die Freiheit, die ja jeder für sich selbst entscheiden kann, ja? Ob er diese Verantwortung für sich eingehen möchte oder sagt, ist mir jetzt persönlich erstmal egal.
Genau deswegen meinte ich, dass der Gesetzgeber und die Wirtschaft da auch eine Rolle spielen. Also man darf es nicht auf das Individuum alleine abwälzen. Das ist das funktioniert so nicht. Ja.
Ja, du musst uns ein bisschen abholen, bitte, lieber Jonas, was denn eigentlich so ein Klimaschutzmanager macht. Du arbeitest, glaube ich, als Klimaschutzmanager in Fuldabrück, wenn ich richtig
Ja.
informiert bin. Wie erklärst du denn jemandem deinen Beruf in einfachen Worten?
Genau, richtig. Das mache ich nun seit September 23. Ich habe nach meinem Studium an der Uni auch noch an der Uni weitergearbeitet für 1,5 Jahre. Und ich dachte, oder für mich war klar, ich möchte irgendwann Klimaschutzmanager werden. Einfach weil man als Klimaschutzmanager ein Multiplikator ist. Man kann nicht nur für sich selbst was machen gegen den Klimawandel, sondern man kann Empfehlungen und Maßnahmen geben für ganz, ganz viele Menschen. Und in Fuldabrück ist ein kleiner Ort bei Kassel, eine Gemeinde mit 9.000 Einwohnern. Und dort ist das Klimathema bislang nicht bespielt worden. Und das ist genau meine Aufgabe. Das Ganze ist eine geförderte Stelle, auf der ich bin, die in zwei Phasen aufgeteilt ist. Die erste Phase ist es, erstmal ein Konzept zu entwickeln, ein Klimaschutzkonzept. Wie es die Gemeinde, diese ja, 9.000 Einwohner große Gemeinde, überhaupt schaffen kann, bis 2045 klimaneutral zu werden. Die Mitarbeitenden der Gemeinde, die hatten bis dahin kein, oder die haben ja alle ihre Aufgaben und die können dann diese große Aufgabe Klimaschutz dann nicht auch noch zusätzlich bearbeiten. Das funktioniert einfach nicht. Und da wurde diese Stelle für dieses Konzeptschreiben geschaffen. Und nun bin ich in der zweiten Phase des Konzepts oder der Umsetzung. Das heißt in der Umsetzungsphase, genau in der zweiten Phase. Und dort bin ich jetzt dabei, erste Maßnahmen aus dem Konzept, was ich in der ersten Phase geschrieben habe, umzusetzen. Das heißt, ich bin gerade dabei, eine PV-Anlage auf eine Kläranlage zu setzen, oder eine Beratungskampagne, eine kostenlose für Bürgerinnen und Bürger, anzubieten, wie diese denn ihr Eigenheim sinnvoll energetisch sanieren können.
Also wir sprechen da nicht nur von Photovoltaikanlagen, sondern eben auch von anderen Maßnahmen. Wenn wir jetzt mal bei Fuldabrück bleiben, es kann ja auch jede andere Gemeinde sein. Also du entwickelst Konzepte, wie Gemeinden klimaneutral werden können. Wenn man sich mit Menschen unterhält, heißt das oft, naja, selbst wenn wir in Deutschland hier gar nicht mehr, also wenn wir alles versuchen würden, würde das ja am Weltbild nichts verändern. Schau dir andere Nationen, Kontinente an, schau dir Brasilien an, was da herausgestoßen wird oder was da, also du weißt, was ich meine. Es ist, was bringt es uns, wenn wir in Fuldabrück alles richtig machen, aber die Welt an sich vieles falsch. Stimmst du dem zu oder sagst du, nee, so dürfen wir nicht denken, wir müssen in kleinen Fuldabrück-Teilen denken und dann können wir die Welt auch verändern?
Das ist eine sehr schöne Frage und die habe ich mir natürlich am Anfang auch gestellt. Was bringt es denn eigentlich? Ich meine, ich alleine bin eine Person. Was bringt es mir jetzt, mein Leben zu verändern als eine Person? Das ist schon so ja, ein recht kleiner Radius. Dann sind es 9000 Menschen in Fuldabrück, die ich da in irgendeiner Weise zumindest Informationen anbieten kann oder Ideen geben kann. Auch die werde ich nicht alle überzeugen, aber das ist eine große Multiplikation von mir. Und vielleicht, zum Glück gibt es ja Klimaschutzmanager in den meisten oder in vielen Kommunen in Deutschland. Ja. Und ohne die würde in Deutschland der Klimaschutz einfach so praktisch kaum vorangehen. Also die braucht es, damit Deutschland als großes Land mit 83 Millionen Einwohnern diese Ziele, die sie sich gesteckt hat, 2045 klimaneutral zu werden, zum Beispiel, überhaupt schaffen kann. Und ja, es gibt klar auch andere Länder, aber auch da sind andere Entwicklungen zu sehen. Was ja auch immer ein Klassiker ist, ist, dass China, also aber China, wir sind in Deutschland und in China, da bauen sie immer noch Kohlekraftwerke. Das ist ja so ein gängiges Muster und das passiert auch noch, das stimmt. Aber wenn man auf China schaut, da ist eine sehr, sehr interessante Entwicklung zu beobachten. Letztes Jahr war das Jahr, wo China das erste Mal nicht mehr CO2-Emissionen verursacht hat als im Jahr davor. Und dieses Jahr wird das erste Jahr sein, wo China weniger CO2-Emissionen verursacht als im Jahr 2025. Das bedeutet, in China sind die CO2-Emissionen rückläufig. Es wird zwar Kohle hinzugebaut, aber in einem ganz anderen Maßstab auch PV und Windenergie. Also der Anteil erneuerbarer Energien in China wächst massiv. Und wir Menschen haben uns immer in Richtung Effizienz entwickelt. Und da sind erneuerbare Energien einfach ein ganz anderes, ja, Ding.
Also dann fassen wir zusammen, wenn in einigen Jahrzehnten die Überschrift bleibt, am Ende alle deiner Bemühungen, was China von Fuldabrück lernt oder gelernt hat, dann hast du viel geschafft. Dann hast du dir dein Denkmal auch verdient.
Also da wäre ich, ja, wenn das so kommen würde, da wirklich, da hätte ich alles geschafft, ja.
Ja. Dein Account Umweltfragen, der erreicht mehrere hunderttausend Menschen im Monat. Und was ich mir immer wieder frage, ist, warum brauchen denn Menschen offenbar einfache Erklärungen für so komplexe Umweltthemen? Das machst du ja sehr geschickt.
Ja, richtig. Ganz, ganz wichtige Frage. Und ich glaube, jeder Mensch hat, wenn man so über bestimmte Themen nachdenkt, kann sich da hineinversetzen. Ich habe früh verstanden, dass wenn man sich wirklich in ein Thema reinfuchst, recht schnell zu einem, ja, im positiven Sinne Fachidioten wird und die breite Masse, die man ja eigentlich ansprechen möchte, abhängt. Ich mache mal ein plakatives Beispiel. Jetzt ist ja Fußball-WM gestern gestartet und ich würde sagen, die allermeisten Menschen in Deutschland kennen Bayern München. Aber wenn man die Menschen jetzt fragen würde, nenn mal 10 Vereine aus der Bundesliga, zähl die mal auf, dann wird die Zahl derer, die das beantworten kann, schon deutlich schwieriger. Und ein Fußballfan, der sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt, würde sich wahrscheinlich wundern, dass diese Basics eigentlich nicht jeder kennt. Und genau so verhält es sich eigentlich bei den meisten Umweltthemen. Es gibt jede Menge Menschen, die sich richtig gut mit einzelnen Teilbereichen auskennen. Zum Beispiel kenne ich Menschen, die sich unfassbar gut mit Insektenforschung und Biodiversität auskennen oder auch mit dem Klimawandel. Aber frag mal den Otto-Normalverbraucher nach 10 verschiedenen Insektenarten oder in welchem Jahr das Pariser Klimaschutzabkommen war. Da wird die Zahl derer, die das verlässlich beantworten können, dann doch relativ schnell viel kleiner. Und ja. Ich möchte die Menschen erreichen, die sich nicht schon intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und da, weil die schon tief im Thema drin sind, die muss ich auch nicht mehr überzeugen. Also da, die, schön, dass sie mir folgen, aber die sind eh mit im Boot. Also das ist super, top, weitermachen. Aber eigentlich brauchen wir die breite Masse. Und das schaffe ich eben nur mit Niederschwelligkeit.
Ja, und deswegen ist Social Media auch so wichtig. Also ich hatte das in all den Folgen, die ich bisher produzieren durfte mit spannenden Gästen, da kamen wir immer wieder auf das Thema soziale Kanäle. So, ja. Und ich hatte eine TikTok-Nonne bei mir zu Gast oder ich weiß gar nicht. Also nicht jeder ist ja auf den Social Media Kanälen aktiv, aber bei deinem Thema ist es ja ein relevantes. du ziehst dich nicht aus. So, du, das ist jetzt kein Thema, wie soll ich das jetzt formulieren? Wenn ich Katzenvideos anschaue, der Algorithmus ist ja so aufgebaut, dass mir dann immer mehr Katzenvideos angezeigt werden. Aber welcher Mensch schaut sich denn Müllberge an oder Plastikmüll? So, das musst du ja erstmal schaffen, dass du in dieses Gedächtnis, in dieses Bewusstsein der Menschen kommst. Und letzter Satz, dann höre ich auch wieder auf mit dem Monolog. Wenn du 10 Menschen fragst in Deutschland oder wenn du sie fragst, ob sie wissen, dass es seit 2005 ein Gesetz gibt, ich glaube, es ist ein Gesetz, dass in Deutschland kein unbehandelter Restmüll mehr auf Deponien gelagert werden darf, dann wird ja keiner von diesen 10 sagen, das wusste ich. Weil es einfach nicht sexy genug ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass es Menschen wie dich gibt, die darüber ja auch aufklären.
100%. Also da kann ich dir nur zustimmen. Das ist das, was ich eben meinte. Es wird sehr schnell, obwohl man eigentlich denkt, wenn man jetzt so im Abfallkontext unterwegs ist, ja, das weiß doch jeder, 2005 gab es dieses Verbot. Aber genauso wie du sagst, die breite Masse hat davon keinen Schimmer, weil es einfach zu viele Themen gibt, die für Begeisterung schaffen. Genau.
Ja. Dann lass uns mal ein bisschen über die Mythen sprechen, die so herumgeistern. Getränkedosen zum Beispiel. Die werden in Deutschland extrem erfolgreich recycelt. Da gibt es eine sehr hohe Recyclingquote anscheinend.
Genau, das ist so, richtig. Also das gelingt vor allem durch das sortenreine Sammeln von Getränkedosen. Wir haben ja ein Pfandsystem bei uns auf Getränkedosen und das sorgt dafür, dass in diesen Pfandautomaten natürlich dann zu 100% nur Pfandflaschen und Behälter, wie diese Dosen, eben drin sind. Und das macht das Ganze sehr sortenrein. Und ein Hauptkriterium für Recycling ist immer dass die Menge möglichst sortenrein ist. Das heißt, dann können die Prozesse, die nachgeführt werden. Das heißt, das Einschmelzen dieser Aludosen, das kann dann auch ideal gelingen und dann kann daraus wieder eine neue Dose werden. Das ist eigentlich ein perfektes Beispiel für, wie Recycling und Kreislaufwirtschaft funktionieren kann.
Und dann eine Frage, die mir auch immer seit vielen Monaten, die mich seit vielen Monaten beschäftigt, wenn ich das auch hier in Berlin oft sehe, Pfandflaschensammler, es ist leider ja schon traurig, dass es notwendig ist für viele Menschen. Eigentlich sollte ja jeder auch ein glückliches Leben führen, aber das ist eben nicht die Realität. Was ich immer wieder sehe bei, ich glaube, Dosen sind es 25 Cent, wenn man sie dann zurückbringt. Beim Glas verhält es sich aber anders. Das sind, glaube ich, nur 8 für eine Bierflasche.
Genau, ja.
Warum ist das so? Also Glas wiegt ja auch mehr und für einen Menschen, der wirklich kein Geld hat, der muss schon sehr, sehr viel sammeln, damit er auf 25 Cent kommt. Warum hebt man das nicht einheitlich auf 25?
Das ist tatsächlich eine gute Frage, die ich gar nicht so genau beantworten kann. Ich könnte mir vorstellen, dass das aus einem Punkt herauskommt, dass als damals das Pfand eingeführt wurde, zu Anfang der 2000er Jahre, dass dort einfach der Anteil an Glasflaschen noch viel, viel proportional höher war. Das heißt, die Masse an Glasflaschen, die man gesammelt hat, gegenüber den Alubehältern oder den Getränkedosen viel größer war. Aber das kann ich nicht genau beantworten. Was ich mir eher gedacht habe, ist, wann wird das Pfand eigentlich mal an die Inflation angepasst? Also die 8 Cent waren vielleicht in den 2000er Jahren, da war das richtig was wert oder richtig wertig. Ja. Aber mal ehrlich, heute mit 8 Cent kommt man nicht mehr weit pro Flasche. Dann würde man vielleicht auch nicht so viel sammeln müssen. Ja.
Ja, das meine ich auch. Also es geht jetzt gar nicht um die 8 oder ob das jetzt 15 Cent sind. Mir fällt das nur auf, wenn ich durch Parks laufe, dann werden eben die Dosen aufgesammelt, aber die Flaschen bleiben liegen.
Genau das. Also ganz wichtiger Punkt, richtig. Genau das. Also da merkt man langsam, dass sich das eben dahin verschiebt, dass es nichts mehr wert ist. Und das ist ja ein Kernproblem. Also eigentlich hat das System sehr gut funktioniert. Da müsste jetzt angegangen werden und dann müsste das dann auch entsprechend angehoben werden, damit das System weiter funktioniert. Ja.
Und damit das jetzt nicht falsch rüberkommt, das ist jetzt nichts gegen die Menschen, die diese Flaschen liegen lassen. Ja, also ich verstehe das aus der Sicht desjenigen, der sagt, naja, bevor ich jetzt 10 Flaschen für 80 Cent zurückgebe, dann lieber 4 Dosen für 1 Euro. Aber es ist eine grundsätzliche Frage, über die wir sprechen sollten. Dann zum Thema Glas auch noch. Ich hatte gelesen, dass sich Glas theoretisch unendlich oft recyceln lässt.
Ja, das ist richtig. Man muss immer auch da auf die Sortenreinheit achten. Interessanterweise sind Trinkflaschen, also diese klassischen Bierflaschen zum Beispiel, wenn wir beim Thema bleiben, die sind aus einem anderen Glas als Fensterglas oder Spiegelglas oder ähnliches. Das heißt, das sollte man zum einen nicht vermischen. Nicht einfach denken, weißes Glas ist weißes Glas, da ist einfach die kristalline Struktur eine andere. Und dann, wenn man das sortenrein schafft, also diese Bierflaschen, dann werden die ja erstmal gereinigt und gewaschen und die werden alleine schon 25 bis 50 Mal wiederverwendet. Das heißt, die Bierflasche, aus der du trinkst, aus der wurde wahrscheinlich schon mal Bier getrunken. Und wenn das dann kaputt geht, das Glas, im Recyclingprozess oder ja in den Restmüll kommt, dann wird es tendenziell eingeschmolzen oder kann es eingeschmolzen werden und dann wieder zu Glas verarbeitet werden.
Ja. Also vergleichbar mit der Wiedergeburt eines Menschen.
So kann man es sagen, ja.
Ich hatte außerdem gelesen, dass rund 40% aller Plastikprodukte weltweit weniger als einen Monat genutzt werden. Kannst du dem zustimmen?
Ich pauschal kann ich das jetzt nicht einordnen, aber es klingt plausibel. Also ich kann mir es durchaus vorstellen, gerade weil viele Einwegprodukte und einfach nicht so langlebige Produkte tendenziell dafür verwendet werden. Wenn man jetzt auf die Masse schauen würde, es wird ja mittlerweile auch unfassbar viel Kunststoffrohr in unseren Straßen verbaut und auch im Bausektor. Wir hatten eben das Thema Bauen angesprochen. Ja. Also auch da sind unfassbar viele Mengen an Kunststoffen, die verarbeitet werden und die durchaus länger bleiben. Könnte sein, dass die 40%, dass das passt, ja.
Und dann gibt es noch den Irrglauben, dass viele Menschen denken, Bioplastik löse das Müllproblem, aber tatsächlich ist die Entsorgung oft komplizierter.
Das ist ein ganz klassischer Fall von, wie fange ich an? Bio-Müllbeutel sind an sich ein guter Gedanke. Das Problem in unseren Biokompostierungs- und Vergärungsanlagen, wo der Biomüll landet, da brauchen die Biomüllbeutel länger zum Zersetzen als der Biomüll. Das bedeutet, am Ende bleiben dann doch die Kunststoffmengen teilweise da drin, auch wenn die sich dann noch nachzersetzen. Außerdem kann die Maschine, die am Ende, wenn der Müll landet bei der Kompostanlage, die kann nicht unterscheiden zwischen einem normalen Kunststoff und einem Biokunststoff. Also der Biokunststoff würde dann auch rausgefiltert werden und würde dann verbrannt werden. Und das ist so ein Thema, Das heißt, dieser Biokunststoffbeutel, der fällt dann auf die Menge des Kunststoffanteils im Bioabfall. Und das kann bedeuten, dass der Entsorger den Abfall nicht annimmt, weil er sieht, oh, da ist so viel Kunststoff drin, wir können den Bioabfall hier nicht entsorgen, das machen wir nicht. Und das ist so ein technisches Problem. Also eigentlich ist Bioplastikbeutel sind an sich eine gute Sache, aber weil sie so wenig im Markt eingesetzt werden und weil sie auch für ihre Zersetzung etwas brauchen, ist es leider etwas unpraktikabel.
Könnte denn da, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, KI, könnte diese in Zukunft auch Abhilfe verschaffen?
Ja, auf jeden Fall. Also definitiv, es gibt jetzt schon Farbsensoren, die anhand oder generell Erkennungssensoren, die anhand von was zum Beispiel auf dem Fließband bei der Müllentsorgungsanlage langläuft, sofort erkennen, ach, das ist das Teil, das ist das Teil und dann den Trennungsprozess optimieren. Das heißt, die sehen dann, oh, da läuft Glas auf der da läuft Kunststoff, ein weißer Kunststoff im Bioabfall, den entferne ich. Zack, der wird rausgenommen. Das können Maschinen jetzt schon erkennen und durch KI werden diese Prozesse nur besser, da bin ich überzeugt.
Ja, das ist nochmal ein Thema für sich. Ich hatte auch schon eine künstliche Intelligenz bei mir zu Gast in meinem Podcast.
Oh, spannend,
und
ja.
Das war wirklich ein Erlebnis und mit ihm hatte ich dann so 45 Minuten über die Zukunft und die Vergangenheit gesprochen und war dann auch ein bisschen eifersüchtig, denn er oder sie teilte mir dann mit, sobald ich hier die Folge beende, kann er sich auch an das nicht mehr erinnern, was er gesagt hat. Angeblich. Das habe ich nicht ganz abgenommen. Ich glaube, das sieht bei dir dann anders aus. Du wirst dich auch hoffentlich in 4 Wochen noch an unser Gespräch erinnern, lieber Jonas.
Hundertprozentig.
Aber da sind wir auch beim Thema Kommunikation. Du interagierst ja sehr intensiv auch mit deiner Followerschaft. Was überrascht dich denn am meisten an den Reaktionen deiner Community?
Ja, dass die positiv ist. Also ich muss wirklich sagen, ich bekomme so viel Dankbarkeit und Positivität von meiner Community gespiegelt. Wenn man jetzt in die klassischen Kommentarsektionen sieht von Beiträgen bei Instagram, dann denkt man sich ja oft schon, das sind ja hier Kleinkriege, die geführt werden. da möchte ich nicht so tief reingehen, weil man dann wirklich frustriert wird. Und wenn man nur Hassnachrichten bekommt und so, dann macht es ja irgendwann auch keinen Spaß mehr. Aber ich bekomme überwiegend positives Feedback und das hält mich auch motiviert. Also da bin ich wirklich sehr dankbar drum. Und das zeigt auch, dass die Themen Interesse finden. Und das hat mich, wenn man das so im Kontext sieht, das überrascht mich schon, ja.
Gibt es denn ein Umweltthema, bei dem du immer wieder merkst, wie groß die Wissenslücken sind? So das Top-1-Thema.
Ja, also es gibt Themen, die recht oft bespielt werden. Das sind Klimaschutz oder das Artensterben von großen Arten wie Nashörnern, dem Panda-Bär und so. Also so ganz klassische Themen, die, glaube ich, wo den Menschen bewusst ist, da passiert was, das ist vielleicht nicht so gut, dass der Wasserverbrauch vielleicht von bestimmten Dingen ziemlich hoch ist. Was ich wirklich eigentlich was mich nachdenklich stimmt, ist, dass die Klimakrise vielen sehr bewusst ist durchaus oder dass es klar ist, dass es dieses Thema irgendwie gibt, aber die Biodiversitätskrise, dass die noch nicht in der Menge in den Mainstream-Medien angekommen ist. Also wir haben einen so krassen Verlust an Insekten, einfach an der Masse an Insekten, die rumfliegen. Immer wieder dieses klassische Beispiel, früher war die Windschutzscheibe voll mit Insekten, heute ist man mal froh, wenn ein Insekt gegenfliegt. Also das ist so ein klassisches Beispiel, aber das ist einfach noch nicht so klar, gerade weil, also in dem Kontext, dass das ganz, ganz elementar für eigentlich jedes Ökosystem ist und auch für das Überleben unserer Menschheit, dass die Biodiversitätskrise da echt groß ist, ja.
Ja, also mir fällt das auch immer wieder auf, speziell auch hier in Berlin. Ich hatte über viele Jahre hinweg sehr viele Eichhörnchen vor meiner Tür. Jetzt seit einigen Monaten fehlen die Eichhörnchen. Das hat jetzt wahrscheinlich wenig mit dem Klimawandel zu tun. Die haben sich ein neues Revier gesucht. Aber was die Mücken angeht, Insekten, das stimmt. Dann, wenn ich in meiner Heimat im Süden Deutschlands unterwegs bin, merke ich das aber auch. Da komme ich dann mit 10 Mückenstichen wieder zurück in die Hauptstadt. Das habe ich hier nicht so. Das ist schon ein Unterschied.
Ich glaube, das hat natürlich mit Stadt und Land zu tun und ob da, wo du Urlaub machst, irgendwie ein Gewässer in der Nähe ist. Ich glaube, das spielt schon eine Rolle. Aber ja, ich denke, auf dem Land ist das natürlich noch ein bisschen weniger problematisch. Und vielleicht wurde bei dir in der Umgebung, da wo du in Berlin wohnst, wurden vielleicht, ich weiß es nicht, Bäume gefällt, irgendwas am Habitat verändert der Eichhörnchen, dass die dort nicht mehr vorkommen. Also schön, dass du ein Auge dafür hast. Das finde ich eigentlich erstmal positiv, dass es dir auffällt, dass es da eine Veränderung gibt. Weil das ist auch der erste Schritt zur Veränderung für einen selbst, glaube ich. Ja.
Also das fällt mir schon auf, da ich Eichhörnchen liebe. Ich liebe Tiere insgesamt und das sind ja auch tolle Lebewesen. Und wenn man Eichhörnchen beobachtet, wie sie auf so eine Hauswand nach oben klettern, wie breit sie sich plötzlich machen können, wie süß sie eigentlich auch wirklich sind.
Wahnsinn, ich habe das neulich das erste Mal gesehen. Ich war überrascht. Das ist der Wahnsinn. Also Respekt.
Ja, also ich könnte das nicht mit meinem Gewicht, aber das ist ein anderes Thema. Es ist schon faszinierend und da können wir Menschen auch viel von Tieren lernen. Aber du sagst ja selbst auch, kleine Schritte sind wichtig. Warum scheitern denn trotzdem so viele Menschen daran, nachhaltiger zu leben? Weil sie vielleicht auch denken, sie müssten perfekt sein?
Ich glaube, das ist ein Kernthema. Es braucht halt eine gewisse Anstrengung, Gewohnheiten zu verändern. Also ich glaube, man muss einen Prozess mehrere Wochen wiederholen, damit er in Fleisch und Blut übergeht und man gar nicht mehr aktiv darüber nachdenkt. Das ist bei allen Themen eigentlich im Leben so. Je simpler der Prozess ist, desto schneller geht es vielleicht, etwas zu verändern. Aber je komplexer, je aufwendiger, desto länger dauert das Ganze. Und es ist eben überhaupt nicht bequem für uns Menschen, unsere Gewohnheiten zu verändern. Wir müssen dann plötzlich mehr Energie aufwenden, mehr nachdenken und der Mensch denkt auch energieeffizient. Also der will eigentlich nicht so viel anstrengend nachdenken. Das heißt, man muss aktiv etwas wollen und das regelmäßig reflektieren. Und genau dazu, dieses zu anstrengend, viele wollen dann sofort ihre Gewohnheiten komplett umdrehen. Also das funktioniert einfach in den seltensten Fällen gut. Wenn ich morgen mit dem Joggen anfangen möchte, um bei dem Thema zu bleiben, dann wäre es keine gute Idee, wenn ich direkt einen Marathon laufe. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann in den Tagen danach dann erstmal nicht joggen gehe oder überhaupt nicht ankomme oder den Spaß
habe. Das wird dir jeder Kardiologe bestätigen.
Ja, ich glaube. Also ja, ne? Ich denke, das macht es ganz plakativ.
Ja, das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Aber was bringt denn dann im Alltag wirklich etwas und was ist eher symbolisch?
Ja, vielleicht fangen wir mit dem Symbolischen an, was ganz umstritten oder ganz eigentlich ganz umkämpft ist oder ganz, ganz kompliziert das Thema ist, CO2-Zertifikate. Also dass man bei Flugreisen beispielsweise, also bei gerade im Kontext Flugreisen, dass man dort seine Flugreise reinwaschen kann, indem man dann eben noch diese Zertifikate kauft und sich dann denkt, okay, meine Flugreise, die ist jetzt ökobilanziell bei null, weil es wurden Bäume irgendwo gepflanzt und ich muss mir keine Gedanken mehr machen. Leider ist da die Rückverfolgung von diesen Prozessen extrem kompliziert. Man weiß weder häufig, wo die Bäume gepflanzt werden, ob sie gepflanzt werden, ob die Bäume nicht mehrfach in irgendwelche Statistiken mit reingezählt werden. Und das ist einfach zu wischiwaschi oder zu untransparent, dieses Thema. Und deswegen ist das eher symbolisch. Ich meine, sich grundsätzlich dafür zu entscheiden, ist erstmal gut und ein Vertrauen zu haben, dass das schon irgendwie klappt. Aber man muss ehrlich sagen, das ist eher ein symbolischer Akt. Was wirklich etwas bringt, und da bin ich auch durch meine Arbeit mit Umweltfragen eigentlich nach und nach drauf gekommen, dass das Thema Ernährung echt ein Gamechanger ist. Also das klingt irgendwie schon fast radikal, wenn ich das sage, aber der Konsum von tierischen Produkten, der verursacht nicht nur Tierleid, was an sich schlimm genug ist, er hat auch massive Auswirkungen auf den Klimawandel. 20% der Treibhausgasemissionen basieren auf der tierischen Produktion von Tieren. Und das übertrifft sogar den Verkehrssektor weltweit. Also das heißt, Ernährung hat einen höheren Hebel als Verkehr, ganz einfach gesprochen. Es hat Einfluss auf den Wasserverbrauch, einfach weil diese Tiere unfassbar viel Wasser brauchen, dort wo sie gezüchtet werden. Auf die Landnutzung, es werden Regenwälder abgeholzt dafür, dass dort Rinderplantagen hinkommen, die dann auch wiederum mit ihren Hufen den Boden so festmachen, dass dort keine Pflanze mehr wachsen kann über Jahrzehnte. Das hat Einfluss auf die Biodiversität, wenn der Regenwald weg ist und dort nur Rinder sind, dann ist dort kein Leben mehr außer den Rindern. Und durch dieses Festmachen des Bodens gibt es eine Wüstenbildung, kann man schon fast sprechen. Das heißt, es wird alles staubtrocken und fest, das Wasser kann nicht mehr versickern. Also das ist wirklich ein so großes Thema, was man in seiner Komplexität so oft fast nie betrachtet. Und das hat mich eigentlich dazu geführt, mich jetzt so gut es geht, gelingt mir auch nicht immer, aber ja, schon vegan zu ernähren.
Also das so anschaulich zu zeigen, das ist natürlich auch eine Kunst. So wie du das jetzt in einer Minute auch zusammengefasst hast, das kann einem gar nicht bekannt sein, wie das alles dann doch irgendwie zusammenhängt.
Richtig, genau. Das ist genau das, wo wir eigentlich jetzt auch schon ein paar Mal drüber gesprochen haben in der Zeit hier. Weil wenn man tiefer in die Materie eingeht, dann braucht das einfach Zeit. Also das hat sich bei mir über Jahre entwickelt und ist nicht von heute auf morgen gekommen. Aber es hat immer wieder eine Reflexion meiner selbst gebraucht, das dann so für sich zu erkennen. Ja.
Ja, also ich finde das hochspannend und ich bin ja auch ein großer Freund. Ich glaube, da unterscheiden wir uns auch nicht von Leben und Leben lassen. Das kann jeder erstmal für sich selbst dann, ja, wie in allen, ja, Punkten, wie er leben möchte, selbst entscheiden. Ich hatte einen Podcast-Gast, Michael Forster, der ist TikTok-Metzger. Also ein Metzger, der auf den sozialen Kanälen sehr erfolgreich auch unterwegs ist. Und der bekommt natürlich Morddrohungen und hat da einen sehr großen Gegenwind auch, was seine Tätigkeit angeht, hat auch einmal eine Live-Schlachtung gezeigt auf TikTok. Und als wir uns unterhalten haben, meinte er zu mir, naja, das ist nun mal mein Beruf und es gibt viele Menschen, die essen nun mal auch Fleisch und die sollen auch bewusst wissen, woher kommt das Fleisch und was bedeutet das eigentlich auch, wenn dann ein Tier dafür eben auch ein Leben lassen muss und wenn er dazu beiträgt, dass es Menschen gibt, die danach Vegetarier werden, dann hat er doch auch ein Ziel verfolgt oder vielleicht etwas Gutes getan, wenn das dann einer für sich neu entscheidet und sagt, okay, Fleisch ist jetzt nicht mehr das, was ich jetzt in Zukunft auch konsumieren möchte.
Also den Gedankengang, dass er den sogar so denkt, den finde ich tatsächlich, hätte ich jetzt nach den Anfangssätzen gar nicht gedacht. Also finde ich sehr, sehr gut, dass er vielleicht sogar durch sein Handeln etwas dazu bewegt. Was ich auch finde, wo ich von überzeugt bin, was man auf keinen Fall machen darf, ist genau das: Morddrohungen und andere Menschen denunzieren und denen nur das Böseste wünschen. Das widerspricht auch meinen Gedankengang von Leben und Leben lassen. Aber in dem Wort Leben und Leben lassen oder in dem Satz steckt ja auch drin Leben lassen und da ist Metzger natürlich, naja, ich sag mal so, ja, das ist nicht der ideale Beruf.
Gut, aber es ist eben doch ein wichtiger Beruf, sonst, also du verstehst, was ich meine, ja, das ist natürlich, vielleicht kommen wir in 100 Jahren dahin, dass es dann gar nicht mehr notwendig ist, irgendein Tier zu verspeisen, weil es anders möglich ist. Die Frage ist, ob wir das als Menschheit möchten oder ob es vielleicht auch gesund ist oder eben nicht gesund, aber das ist diese Frage, die werden wir beide wahrscheinlich nicht beantworten können. Ja. Was mich aber noch interessiert, lieber Jonas, was glaubst du denn, warum reagieren Menschen bei Umweltthemen oft so emotional oder vielleicht auch defensiv?
Ja, weil ich glaube, wir als Individuen es nicht gewohnt sind, dass andere Empfehlungen geben, wie man sein Leben führen sollte. Und das ist ja oft bei den, wie ich das anfangs gesagt habe, bei den Umweltthemen ganz oft der Fall. Ich erinnere mich, oder was ja diese ganze Diskussion um die Klimakleber-Geschichte, die an sich, glaube ich, davon bin ich überzeugt, dass die Menschen, die das gemacht haben, auch etwas Gutes im Sinn haben oder etwas unfassbar Wichtiges im Sinn haben. Die Frage ist nur, ob die Art und Weise der Umsetzung, ich verstehe auch die Radikalität und die Notwendigkeit dahinter, dass endlich was passieren muss und die mediale Aufmerksamkeit und all das, was dahinter steht, das kann ich nachvollziehen, weil das Thema dringend ist. Hundertprozentig. Aber es ist immer die Frage, und da spreche ich wieder über die breite Masse, ob man mit seinem Handeln mehr Menschen überzeugt oder mehr Menschen von sich weghält. Und ich glaube, da haben mehr Menschen gesagt, nee, so nicht. Also das wenn das die Klimaschützer sind, dann möchte ich irgendwie kein Teil davon sein. Und das ist aber, ich glaube, bei ganz vielen Themen reagieren Menschen emotional. Aber wegen dieser Dringlichkeit der Lage, der Klimakrise, der Biodiversitätskrise, die ich angesprochen habe, da ist einfach, wenn man sich dessen ganz klar bewusst wird und ein sehr feinfühliger, emotionaler, empathischer Mensch ist, dann kann das schnell sein, dass man dort emotional reagiert.
Ja. Hast du denn manchmal auch das Gefühl, gegen Windmühlen zu kämpfen?
Zum Glück nicht. Das klingt vielleicht erstmal komisch, aber mich fängt da so ein bisschen das positive Feedback meiner Community auf. Und ich sag auch, ich habe auch keine andere Wahl. Also ich beschäftige mich ernsthaft mit den Themen und ich kriege, wie du sagst, wenn ich jetzt nicht diese Aufrufzahlen hätte, dann würde ich mir vielleicht denken, oh puh, mache ich das jetzt hier für drei Personen oder für doch eine Anzahl mehr Menschen? Das motiviert mich schon, muss ich sagen, dass ich da jetzt nicht nur mich erreiche, sondern ganz, ganz viele Menschen. Und daher denke ich auch, dass ich nicht gegen Windmühlen kämpfe. Ja.
Und gab es einen Moment, der dich in Fuldabrück oder auch außerhalb von Fuldabrück emotional besonders geprägt hat? Gibt es eine Erinnerung, die du nie vergessen wirst?
Ja, den gab es. Und zwar habe ich 2023 von der Stadt Kassel den ersten Klimaschutzpreis verliehen bekommen. Und das hat mir einfach gezeigt, dass das, was ich mache in Social Media, am Ende ist das ja alles nur eine textbasierte Datei auf einem Handy oder auf einem Bildschirm, die nirgendwo in der Realität abgebildet werden kann, so richtig greifbar. Und dort habe ich gemerkt, da stand ich auf einer Bühne, die Menschen haben gefeiert, was ich mache und haben gezeigt, Jonas, das, was du tust, ist gut. Das hat einen Sinn. Das ist richtig. Und das bestärkt mich emotional noch heute. Und ich denke mir, das hat mir irgendwie eine Anerkennung gegeben, die mich noch mehr pusht und die mich geprägt hat. Ja,
ja, auch zu Recht. Lieber Jonas, wir sind fast am Ende der heutigen Folge schon angekommen. Zwei Fragen habe ich noch an dich. Nämlich, ja. gibt es Dinge, die dir Hoffnung machen, wenn du auf die nächste Generation blickst? Nicht auf die letzte, hoffentlich, aber auf die nächste.
Ja, gibt es, auf jeden Fall. Ich erinnere mich da gerne an ein Gespräch mit meinem Opa, der beschrieben hat, wie in dem lokalen Bach, in dem er gewohnt hat, dass dort dieser Bach bunt gefärbt war und voller Schaum war. Und also das heißt eigentlich tot, voller Chemikalien, weil die Leute darin gewaschen haben, die Industrie dort, die ihre Chemikalien entsorgt hat, ihre chemischen Abwasser. Und heute leben in diesem Bach, da bin ich auch aufgewachsen in dem Ort, da leben so viele verschiedene Arten von Tieren. Und damals war der, wie gesagt, nahezu tot. Und ich glaube, es gibt so viele positive Entwicklungen, die gar nicht so schlecht laufen. Und da ich ein hoffnungsvoller Mensch bin und da ich einfach daran glauben möchte, glaube ich auch, dass wir diese großen Themen wie Klimawandel, Biodiversitätskrise und so weiter auch hinbekommen. Also da, ja, habe ich Hoffnung für die Generation. Da bin ich ganz, ganz positiv.
Das ist wunderschön zu hören, denn aus kleinen Erfolgen entsteht ja auch oft etwas Großes.
100%.
Ja. Wenn Menschen nach diesem Gespräch, also alle, die uns heute zuhören, nur eine Sache verändern würden, welche würdest du dir wünschen?
Ja, es ist eine schöne Frage. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen einen Moment bewusst über ihr alltägliches Handeln nachdenken. Also ganz aktiv mal darüber nachdenken, was sie eigentlich tagtäglich so machen. Und ob diese Dinge, die sie so täglich machen, vielleicht in einer Woche, was da so klassische Muster sind, ob diese Dinge eher nachhaltig oder eher weniger nachhaltig sind. Das einfach erstmal einordnen, ohne es zu werten, so für sich einzuordnen. Und sich dann eine Sache heraussuchen, die sie vielleicht mal ausprobieren zu ändern. Sei es zu duschen, anstatt zu baden jeden Tag, wie auch immer. Oder mal in den Wald vor Ort zu gehen und die Natur zu spüren. Ich denke, das wäre echt ein cooler Ansatz, da mal sich ein einen Punkt rauszusuchen und zu gucken, traue ich mich daran, probiere ich das mal aus und dann zu gucken, was passiert. Das fände ich richtig cool.
Also damit fangen wir alle an. Das mit dem Duschen bekomme ich hin, auch jeden Tag.
Sehr gut.
Ich bade auch ab und zu gerne, das gestehe ich auch, aber in der Regel nur dann, wenn es... Wirklich mal
ich liebe auch Baden, deswegen war das Beispiel für mich sehr passend. Ja, ich habe zum Glück keine Badewanne gerade. Naja.
Daran arbeiten wir alle noch. Das wird bestimmt noch, aber das ist ja auch nicht elementar wichtig fürs gute Leben. Also, lieber Jonas, ich darf mich bei dir bedanken. Das war ein sehr ehrliches, ein sehr intensives Gespräch über dieses Thema und das hat ja auch so ein bisschen gezeigt, dass Menschen sich selten durch Druck verändern, aber eben durch Verständnis und auch Nähe und vielleicht durch neue Perspektiven beeinflussen lassen, um im positiven Sinne auch mal Veränderungen herbeizuführen. Deswegen danke an dich für dieses sehr, sehr wertvolle Gespräch über Klima, über Verantwortung und die Hoffnung, dass vor allem auch Veränderung möglich ist. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und weiterhin den größtmöglichen Erfolg für deine Aktivitäten und für deinen, sagst du mir bitte nochmal den Kanal, dass es aus deinen Worten kommt.
Ja, der heißt Umweltfragen.
Und den finden wir wo genau?
Den finden wir bei Instagram und seit neuestem auch bei YouTube.
Unter dem gleichen Namen.
Richtig.
Wunderbar. Dann wissen alle, wo sie dir jetzt folgen können. Bitte mach das, ist ein toller Typ. Und dank dir für alles und alles Liebe.
Ich danke dir. Schönen Tag euch allen.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchternbisnüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.